David Attenborough. Ein Leben auf unserem Planeten. Die Zukunftsvision des berühmtesten Naturfilmers der Welt. Gelesen von Arvid Schalle und Frank Streichfuß.
Es ist doch verrückt. Wir alle wissen, was die Stunde geschlagen hat. Wenn wir die Erderwärmung nicht vor 2030 auf 1,5 Grad drosseln, werden sich die schlimmsten Zukunftsszenarien der Klimaforscher erfüllen. Dann setzt der Klimawandel Prozesse in Gang, die die Zukunft unserer Spezies auf dem Planeten gefährden. Aber wenn wir das doch wissen, warum tun wir dann nichts dagegen? Diese Blinks sind zweierlei. Sie sind erstens eine Erinnerung daran, wie wunderschön und verletzlich unser Planet ist. Zweitens sind sie ein dramatischer und leidenschaftlicher Aufruf dazu, sofort und radikal gegen den Klimawandel zu kämpfen. Es ist nur menschlich, dass wir all diese Tatsachen im Alltag verdrängen. Doch gegen das Verdrängen gibt es Blinks wie diese.
Blink Nummer 1. Der unaufhaltsame Aufstieg des Menschen.
Als Kind radelte David Attenborough oft tagelang durch die Natur rund um Leicester. Dabei befand er sich stets auf Schatzsuche. Und seine Schätze waren Ammoniten. Kleine, fossilierte Lebewesen, die vor Millionen von Jahren in den Ozeanen lebten. Ihre schönen, spiralförmigen Schalen waren im Kalk des Bodens für die Ewigkeit erhalten geblieben und entfachten die Faszination des Jungen für die Wunder der Natur. Der junge Attenborough fand heraus, dass die Ammoniten mit dem letzten Massenaussterben von der Erdoberfläche verschwunden waren. Er lernte auch, dass ein Massenaussterben ein apokalyptisches geologisches Ereignis ist, bei dem globale Veränderungen unzählige Spezies auslöschen. Das letzte Ereignis dieser Art hatte die insgesamt 175 Millionen Jahre lange Weltherrschaft der Saurier beendet. Und in den 66 Millionen Jahren danach hatte sich das Leben den Weg zurück in eine lange Phase geologischer Stabilität gebahnt, in der sich schließlich der Mensch entwickeln konnte. Der Mensch wiederum brachte etwas hervor, das noch keine Spezies vor ihm erschaffen hatte: Kultur. Mithilfe der Kultur konnten unsere Vorfahren Wissen von einer Generation zur nächsten übertragen. So entwickelten sie immer fortschrittlichere Wege, die Umwelt zu ihrem Vorteil zu formen. Und mit dieser neuen Macht ging eine gewaltige Verantwortung einher. Vor etwa 10.000 Jahren begannen die Menschen im heutigen Nahen Osten, Feldfrüchte anzubauen und Wildtiere zu domestizieren. Irgendwann erwirtschafteten sie so viele Überschüsse, dass einige von ihnen ihre Arbeitskraft gegen Lebensmittel eintauschten, statt diese selbst anzubauen. Das war der Beginn von dem, was wir Zivilisation nennen. Doch jeder Fortschritt der zunehmend komplexen Gesellschaft basierte auf einer ganz bestimmten Prämisse: der Stabilität der Umwelt. David Attenborough war etwa 30, als ihm klar wurde, dass diese Stabilität zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit in Gefahr war. Er arbeitete seit 1952 für die BBC, avancierte vom Moderator zur Führungskraft und begann, rund um den Globus preisgekrönte Naturdokus zu produzieren. Bei seinen Reisen fand er immer neue Beweise dafür, dass der Mensch nicht nur die so wichtige Artenvielfalt des Planeten bedrohte, sondern die natürlichen Lebensräume unwiderruflich zerstörte. 1978 erhielt er die Chance, nach Ruanda zu reisen und Berggorillas zu filmen. Und was er dort erlebte, veränderte seinen Blick auf die Natur für immer. Er kam wortwörtlich hautnah mit den Tieren in Berührung. Eines Tages tauchte hinter ihm ein großes Gorillaweibchen aus den Büschen auf, trat auf ihn zu und berührte ihn liebevoll im Gesicht. Währenddessen spielten ihre Jungen unter ihm mit seinen Schnürsenkeln. Doch die Population war stark bedroht. Sie bestand aus kaum mehr als 300 Tieren und ihr Habitat schrumpfte zusehends, weil der Regenwald der Landwirtschaft zum Opfer fiel. Dazu kam, dass die Gorillas von Wilderern gejagt wurden, die ihre abgetrennten Körperteile als Souvenirs verkauften.
Diese Anekdoten zeigen: Je älter Attenborough wurde, desto mehr wich seine Faszination für die Natur einer großen Sorge.
Der Aufenthalt in Ruanda machte Attenborough unmissverständlich klar, dass wir Menschen die kostbarsten Schätze der Natur zerstören. Allerdings sollten diesem traumatischen Erlebnis noch viele weitere folgen.
Blink Nummer 2: Die Zerstörung der Natur.
Ende der 1970er Jahre startete David Attenborough endgültig als erfolgreicher Naturfilmer durch. Er verließ seinen Führungsposten bei der BBC und produzierte seine erste Doku-Serie Life on Earth, die bis heute von etwa einer 500 Millionen Menschen weltweit gesehen wurde. Das Format ging 1978 erstmals auf Sendung und zeigte über 200 Tierarten in über 30 Ländern. Dadurch war es Attenborough möglich, die Geschichte des Lebens auf nie dagewesene Weise zu erzählen und das Schicksal der Natur mit eigenen Augen zu bezeugen. Eines seiner größten Traumata war die Auseinandersetzung mit der Not der Blauwale. Diese majestätischen Geschöpfe sind nicht nur die größten Lebewesen der Erde, sondern auch essentiell für das marine Ökosystem. Doch der Mensch hat allein im 20. Jahrhundert nahezu 3 Millionen Exemplare getötet und die ohnehin empfindliche Art dadurch an den Rand des Aussterbens gebracht. Und der Mensch bedroht nicht nur die Blauwale. Egal, wo Attenborough im Laufe der Jahrzehnte hinreiste, er fand überall Anzeichen für die verheerende Zerstörung der Umwelt. Ein besonders beunruhigendes Beispiel sind die Regenwälder. Sie zählen zu den artenreichsten Biotopen des Planeten. Ihr feuchtwarmes Klima beheimatet über die Hälfte aller heute bekannten Landlebewesen. Doch diese kostbaren Lebensräume verschwinden in atemberaubendem Tempo. Als Attenborough 1989 in Südostasien drehte, waren bereits 2 Millionen Hektar Regenwald durch die Palmölplantagen ersetzt worden. Das entspricht ungefähr der Fläche Kolumbiens. 30 Jahre später war die Hälfte der globalen Regenwälder verschwunden. Ähnlich schlimm steht es um die Polarregionen. Als Attenborough 2011 mit den Dreharbeiten für Eisige Welten begann, hatte sich das globale Klima im Vergleich zu seinem Geburtsjahr 1926 bereits um ein ganzes Grad erwärmt. Das war der schnellste Anstieg innerhalb der vergangenen 10.000 Jahre. Die Sommer an den Polen werden immer länger. Und das bringt eine ganze Reihe von Problemen für die Zukunft des Planeten mit sich. Dazu kommt die massive Kontamination der Meere, weil wir fossile Energieträger nutzen. Bei der Verbrennung von Kohle und Erdgas werden gigantische Mengen an CO2 freigesetzt, die zuvor über Jahrmillionen hinweg von prähistorischen Pflanzen gespeichert wurden. Dadurch steigen die Temperatur und der Säuregehalt der Meere, was wiederum das empfindliche Gleichgewicht der Korallenriffe bedroht. Im gesunden Zustand sind diese Riffe Lebensraum für unzählige Arten. Aber inzwischen verschwinden auch sie in schwindelerregendem Tempo. Doch es gab auch Hoffnungsschimmer. Attenboroughs Dokus schienen nämlich zumindest kleine Unterschiede zu bewirken. Bei den Dreharbeiten zu Life on Earth war seiner Crew die weltweit erste Aufnahme von Walgesängen geglückt. Diese Aufzeichnungen faszinierten die Öffentlichkeit und befeuerten den Kampf gegen den Walfang. Seitdem konnten sich die weltweiten Walpopulationen deutlich erholen.
Wir halten fest, im Laufe der Jahre wurde Attenboroughs Sorge um den Planeten zur Alarmiertheit.
Teilerfolge wie der von Attenborough sind schön. Es ist wichtig, dass wir uns der Kostbarkeit der Ökosysteme bewusst werden. Doch wenn wir den Planeten wirklich retten wollen, müssen wir weitaus drastischere Maßnahmen ergreifen. Und zwar dringend.
Blink Nummer 3: Die Grenzen des Wachstums.
2020 war David Attenborough 94 Jahre alt. Er war volljährig, als der Zweite Weltkrieg endete. Und seine Karriere als Film der Naturforscher begann in den 1950ern. Es war das Jahrzehnt des Neuaufbaus. Eine Zeit technologischer Fortschritte und ungezügelter Aufbruchsstimmung. Nach den großen Krisen des frühen 20. Jahrhunderts schien plötzlich alles möglich. Die Menschheit ahnte nicht, dass sie dabei war, die Saat unserer modernen Klimakrise zu sehen. Die 1950er Jahre gelten bis heute als Phase der Great Acceleration, der großen Beschleunigung. Alles, was der Mensch tat, potenzierte sich. Von den CO2-Emissionen über die Geburtenraten bis zur Überfischung der Ozeane. Aber so grenzenlos unsere Ambitionen sind, die Ressourcen der Erde sind es nicht. Also was passiert, wenn wir so weitermachen? Das kann dir jeder Biologe vorrechnen. Sobald wir alle natürlichen Ressourcen erschöpft haben, bricht die Weltbevölkerung drastisch ein. Die kommenden 90 Jahre könnten irgendwann als Great Decline in die Geschichtsbücher eingehen, als Phase des großen Rückgangs. Schon in den 2030er Jahren, also in weniger als 20 Jahren, kollabiert der Regenwald im Amazonasbecken. Er wird so weit dezimiert sein, dass er nicht mehr genug Feuchtigkeit in seinem Blätterdach produzieren kann, um Regenwolken zu nähren. Die Destabilisierung des Regenwalds führt zu einem katastrophalen Verlust der Artenvielfalt und zu unvorhersehbaren Wetterextremen. Zu verheerenden Überschwemmungen, tödlicher Wasserknappheit und Waldbränden in ganz Südamerika. Durch die anhaltende Rodung bleiben auch weniger Bäume als natürliche CO2-Speicher, was wiederum die Erderwärmung beschleunigt. Diese Erderwärmung beeinflusst auch das Klima in den Polargebieten. Dort wird es schon in den 2030er Jahren die ersten eisfreien Sommer geben. Normalerweise fungiert das Eis als Schutzschicht, die das warme Sonnenlicht zurück ins All reflektiert. Aber ohne Eis fällt diese natürliche Klimaanlage weg. In den 2040er Jahren wird die Schmelze des arktischen Permafrosts massive Erdrutsche und Überflutungen verursachen. Doch das Eis speichert nicht nur gigantische Wassermengen, sondern auch unvorstellbare Mengen an CO2. Die Schmelze des Permafrosts wird daher bis zu 1400 Gigatonnen CO2 freisetzen und einen Ausstoß lostreten, den wir nie wieder stoppen können. In den 2050er Jahren werden die Weltmeere so stark übersäuert sein, dass 90% aller Korallenriffe veröden. Das wird auch den Großteil der Fischpopulationen treffen und früher oder später das Ende der Fischerei bedeuten. Und die Lebensmittelversorgung ist nicht nur im Wasser gefährdet. Bis 2080 steckt die Nahrungsproduktion auch an Land in der Krise. Wegen anhaltender Wüstenbildung, Bodenverarmung und dem Insektensterben. Anfang des 22. Jahrhunderts stehen die Dinge so schlecht, dass ein Großteil der Weltbevölkerung migrieren muss, um zu überleben. Viele unserer heutigen Städte werden zu diesem Zeitpunkt nicht mehr bewohnbar sein, weil der Meeresspiegel und die globale Durchschnittstemperatur zu hoch sind. Wenn sich die Erde dann um insgesamt 4 Grad erwärmt hat, lebt ein Viertel der Weltbevölkerung bei durchschnittlich 29 Grad, einer Hitze, die wir heute nur aus der Sahara kennen.
Die Botschaft ist klar. Wenn wir nicht sofort entschlossen handeln, werden sich die Lebensbedingungen auf der Erde dramatisch verschlechtern.
Klingt nach einem absoluten Horrorszenario. Das ist es auch. Und so etwas will natürlich niemand. Also was können wir tun, um es abzuwenden?
Blink Nummer 4. Vom Höchststand der Weltbevölkerung.
Nochmal. Niemand will, dass die im letzten Blink beschriebenen Horrorszenarien eintreten. Denn das würde den Tod unzähliger Menschen bedeuten und die Lebensbedingungen für den Rest der Weltbevölkerung dramatisch verschlechtern. Jedoch sind diese Szenarien unvermeidbar, wenn wir so weitermachen. Wissenschaftler haben 9 Schwellenwerte identifiziert, die über die Zukunft der Erde entscheiden. Das sind planetare Belastungsgrenzen, die wir nicht überschreiten dürfen. Sie betreffen folgende Faktoren: Klimawandel, Ozonabbau, Ozeanversauerung, Luftverschmutzung, Düngemitteleinsatz, biogeochemische Verschmutzung, Süßwasserverbrauch, Verlust der Artenvielfalt sowie Abholzung und andere Landnutzungsänderungen. 4 dieser 9 kritischen Schwellenwerte haben wir bereits überschritten. Und doch ist noch nicht alles verloren. Wir können unseren Fußabdruck innerhalb dieser Grenzen reduzieren. Wir können die Zerstörung der Erde verlangsamen und vielleicht sogar aufhalten, wenn wir sofort entschlossen handeln. Was wir genau tun müssen, untersuchen wir in den letzten beiden Blinks. Aktuellen Schätzungen der Vereinten Nationen zufolge wächst die Weltbevölkerung bis 2100 auf 9,4 bis 12,7 Milliarden Menschen. In der Natur begrenzt die sogenannte Tragfähigkeit eines Habitats die maximale Größe einer Population. Das heißt, jede Wildpopulation kann nur bis zu einem bestimmten Punkt wachsen, weil der Lebensraum nicht mehr Ressourcen hergibt. Überschreitet eine Population diese Schwelle, sterben so viele Exemplare, bis das Gleichgewicht wieder erreicht ist. Doch genau das bereitet den Zukunftsforschern Kopfschmerzen. Niemand weiß, wo die Tragfähigkeit des Planeten für unsere Spezies liegt. Das ist ein episches Dilemma. Wenn wir nämlich unser Wachstum nicht rechtzeitig bremsen, steuern wir schnurstracks auf die schrecklichste Katastrophe der Menschheitsgeschichte zu. Puh, da darf einem ruhig mal bang werden. Zeit für eine gute Nachricht. Wir können das Wachstum unserer Population drosseln, wenn wir versuchen, die Lebensbedingungen für alle Menschen zu verbessern. Denn jedes Mal, wenn ein Land größeren Wohlstand entwickelt, zeigt sich dasselbe Muster. Das Bevölkerungswachstum nimmt erst zu und flacht dann ab. Ein typisches Beispiel hierfür ist Japan. Das Land avancierte Anfang des 20. Jahrhunderts zur Industrienation. Und seit 2000 ist seine Bevölkerung nicht mehr gewachsen. Dasselbe Muster zeichnet sich rund um den Globus ab. Tatsächlich hat sich das durchschnittliche Wachstum der Weltbevölkerung seit 1962 jährlich verlangsamt. Irgendwann wird die Weltbevölkerung aufhören zu wachsen. Und wenn es nach der Erde geht, kommt dieser Tag besser früher als später. Unsere Aufgabe muss darin bestehen, die Zeit bis zu diesem Höchststand zu verkürzen. Denn je eher wir ihn erreichen, desto weniger Menschen muss die Erde zu jenem Zeitpunkt tragen. Eine effektive Strategie ist die Stärkung von Frauen. Statistiken zeigen immer wieder, dass Frauen weniger Kinder bekommen, wenn sie möglichst frei über ihr Leben bestimmen können. Einer der wichtigsten Faktoren für diese Selbstbestimmung ist Bildung. Prognosen zufolge können wir die Zeit bis zum Weltbevölkerungsmaximum um ganze 50 Jahre verkürzen, wenn wir entschlossen in Bildung investieren. In diesem Fall gäbe es 2 Milliarden Menschen weniger auf der Welt, als wenn wir gar nichts ändern würden. Und das wäre doch eine gewaltige Entlastung für unseren Planeten.
Daraus lernen wir: Mehr soziale Gerechtigkeit wird uns helfen, das globale Bevölkerungswachstum zu bremsen.
Das wäre ein dringend nötiger Anfang. Ein Zeichen dafür, dass wir es ernst mit der Rettung des Planeten meinen. Aber es wäre noch nicht genug.
Blink Nummer 5. Eine neue Definition von Wert.
Die Umweltzerstörung der letzten Jahrzehnte hat eines bewiesen. Die Stabilität der natürlichen Ökosysteme hängt direkt mit der Artenvielfalt zusammen. Und beides bestimmt, wie bewohnbar die Erde für uns Menschen bleibt. Das heißt, wenn wir den Planeten retten wollen, müssen wir dafür sorgen, dass sich die Artenvielfalt erholen kann. Kurzum, wir müssen Lebensräume renaturieren. Wir müssen die Natur wieder sich selbst überlassen. Machen wir das an einem konkreten Beispiel fest. Die Staatenlosigkeit der internationalen Gewässer lässt der Fischerei bis heute Narrenfreiheit. Das führte zum Einsatz zerstörerischer und skrupelloser Praktiken wie der Verwendung von Schleppnetzen, die zahllose Lebensräume zerstört und die Fischbestände dramatisch dezimiert hat. Um solche Methoden zu stoppen, muss die Fischerei in allen internationalen Gewässern verboten werden. Im Zuge einer solchen Renaturierung würden sich die Fischbestände auf hoher See erholen und so viele Fische an die Küsten treiben, wie wir seit Jahrzehnten nicht gesehen haben. Doch wir müssen auch die Küsten schützen. Die nährstoffreichen Küstengewässer zählen zu den artenreichsten Biotopen der Welt. Um sie zu erhalten, müssen wir ein weltweites Netzwerk aus fischfangfreien Küstengebieten schaffen. Ein erfolgreiches Beispiel liefert die Region um den Cabo Pulmo an der Südspitze der mexikanischen Halbinsel Baja California. Die Gewässer vor dem Cabo waren schon in den 1990er Jahren derart überfischt, dass die Fischer verzweifelt gemeinsam nach einer Lösung suchten. Sie beschlossen schließlich, über 7000 Hektar Küste zum Meeresschutzgebiet zu erklären. Das entsprach der Landfläche Islands und bedeutete, dass hier mindestens 15 Jahre lang absolut niemand fischen durfte. Die nächsten Jahre gehörten zu den entbehrungsreichsten, die die Menschen in der Gegend je erlebt hatten. Aber allmählich erholten sich die Fischschwärme am Cabo Pulmo. Und in den folgenden 15 Jahren wuchs die Artenvielfalt in der Region um über 400%. Selbst die Haie kehrten zurück. Und an ihre Gegenwart konnten sich nur die ältesten Fischer in der Region erinnern. Als die Fischer nach Ablauf der 15 Jahre endlich wieder in eingeschränktem Umfang fischen durften, fingen sie mehr Fische als in all den Jahrzehnten zuvor. Und gleichzeitig hatte die neue Artenvielfalt am Cabo neue Einnahmequellen wie Tauchschulen und Gasthäuser erschlossen. Doch an Land gestalten sich Renaturierung und Naturschutz deutlich schwieriger. Schließlich haben wir Menschen nahezu die gesamte Erdoberfläche zu unserem Eigentum erklärt. Diese Aneignung basiert allerdings auf der dreisten Vorstellung, wir Menschen könnten entscheiden, was das Land wert ist. Doch diese Rechnungen können unmöglich den wahren ökologischen Wert der Natur abbilden. Denn bislang führen wirtschaftliche Interessen dazu, dass 100 Hektar Regenwald auf dem Papier weniger wert sind als 100 Hektar Ölpalmen.
Dabei haben wir gelernt, die Renaturierung der Erde bindet CO2, steigert die Artenvielfalt und sichert unsere Lebensmittelversorgung.
Wir müssen also dringend neu definieren, was Wert bedeutet. Wir brauchen eine Definition, die den Wert der Biodiversität über landwirtschaftlichen Nutzen stellt. Denn dann wäre die Abholzung der Regenwälder bereits morgen Geschichte.
Blink Nummer 6: Pflanzen gegen den Klimakollaps.
Wir haben also bei weitem genug Schaden angerichtet. Um diesen einzudämmen und im besten Falle ganz zu unterbinden, müssen wir einiges rückgängig machen. Für den Anfang sollten wir damit aufhören, so zu tun, als stünden wir außerhalb der Natur. Wir müssen wieder im Einklang mit ihr leben. Und nein, das heißt nicht, dass wir der Technologie entsagen sollen. Die Technologie spielt sogar eine zentrale Rolle bei unserer Aufgabe, eine nachhaltigere Welt zu schaffen. Wir brauchen sie nämlich, um schnell genug von fossilen Brennstoffen auf saubere und erneuerbare Energiequellen umzustellen. Das ist übrigens alles andere als unmöglich. Ganze Länder wie Albanien, Island und Paraguay decken bereits heute ihren gesamten Energiebedarf ohne fossile Brennstoffe. Das ist also alles eine Frage des Willens. Der Aufstieg der Industrienationen wurde durch fossile Brennstoffe befeuert. Und dafür zahlen wir heute den Preis. Seit den 1950er Jahren blasen wir Kohlenstoffdioxid in die Atmosphäre, das zuvor im Laufe von Jahrmillionen von der Natur absorbiert worden war. Dieses kurzsichtige und skrupellose Verhalten stellt uns nun vor die größte Herausforderung, mit der sich unsere Spezies je konfrontiert sah. Jetzt bleibt uns weniger als ein Jahrzehnt Zeit, um auf saubere Energien aus natürlichen Quellen wie Solar-, Wind- und Wasserkraft umzusteigen. Wir haben die globale Durchschnittstemperatur bereits um 1 Grad Celsius angeheizt. Wenn wir ansatzweise so weiterleben wollen wie bisher, müssen wir diese Erwärmung auf 1,5 Grad begrenzen. Und wenn wir nicht sofort entschieden handeln, werden wir diesen Schwellenwert schon bis 2030 überschreiten. Sicher, wir haben bereits wichtige Fortschritte gemacht. Aber die entscheidenden technologischen Innovationen lassen auf sich warten. Und die größte Herausforderung besteht darin, die Öl- und Gaskonzerne zu entmachten. 2020 hingen noch immer die meisten Regierungen und großen Unternehmen am Tropf der fossilen Brennstoffindustrie. Aber was können wir gegen die übermächtige Brennstofflobby unternehmen? Viele Experten halten eine CO2-Steuer für den besten Ausweg aus unserer fossilen Abhängigkeit. Das würde nämlich jede Art von CO2-Emissionen mit finanziellen Sanktionen belegen. Und spätestens dann würde die Wirtschaft reagieren. Schweden führte eine solche Steuer bereits in den 1990er Jahren ein. Und inzwischen haben viele Branchen im Land von fossilen auf natürliche Energiequellen umgestellt.
Die finale Botschaft lautet also: Die Umstellung auf saubere Energien ist die wichtigste Voraussetzung für eine nachhaltige Zukunft.
Eine weitere vielversprechende Strategie ist die Technologie der CO2-Abscheidung, bei der das Kohlenstoffdioxid direkt aus der Luft gebunden und gespeichert wird. Aber die effektivste Technologie zur CO2-Speicherung wurde längst erfunden: Pflanzen. Je mehr wir den Planeten renaturieren, desto mehr CO2 wird auf ganz natürliche Weise gebunden. Und genau hier müssen wir investieren, wenn unsere Spezies wirklich eine Zukunft auf diesem Planeten haben soll.
Das war unser Crashkurs Weltuntergang und Weltrettung zum Buch Ein Leben auf unserem Planeten von David Attenborough. kehren wir zurück zu unseren zwei entscheidenden Fragen. Warum ist der Einfluss des Menschen auf den Planeten so verheerend? Und was können wir tun, um das Klima und die Zukunft unserer Spezies zu retten? Attenborough hat wiederholt dokumentiert, wie unser Treiben die atemberaubenden Wunder der Natur zerstört. Nach Jahrzehnten kurzsichtigen und skrupellosen Raubbaus am Planeten stehen wir nun kurz vor dem größten Klimakollaps der Menschheitsgeschichte. Also, was können wir noch tun? Für Attenborough sind die wichtigsten Schritte klar. Wir brauchen mehr technologische Innovation und entschlossene politische Entscheidungen, um möglichst schnell von fossilen auf saubere und natürliche Energiequellen umzustellen. Parallel dazu müssen wir möglichst viele Gebiete renaturieren, damit sich die Artenvielfalt erholen und unsere Ökosysteme stabilisieren können. Und wir müssen sofort damit anfangen. Dann und nur dann haben wir eine realistische Chance auf eine Zukunft auf diesem Planeten. Wir hoffen, dass wir dich mit diesen Blinks erreichen konnten. Vielleicht bist du jetzt ja noch entschlossener, etwas zum Kampf gegen den Klimawandel beizutragen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.